SharePoint-Podcast, Ausgabe 277 vom 11.09.2013. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 277. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Heute ist wieder Business Intelligence das Thema und dann wisst ihr ja schon als eifrige Zuhörer, Markus Ratz ist wieder im SharePoint-Podcast, Teil 3 unserer aktuellen Serie Talking Insights. Vor 3 Podcasts haben wir die Themen Big Data und Hadoop und alles, was damit zusammenhängt, ausführlich abgehandelt. Und ich habe mit Markus noch ein weiteres Gespräch aufgezeichnet, das sich um das Thema Business Intelligence für Office 365 dreht. Denn es ist ja angekündigt worden auf der Worldwide Partner Konferenz im Juli, war das glaube ich, oder Juni, das Thema Power BI für Office 365. Und ja gut, ich wollte eigentlich nur kurz wissen von Markus, was das ist. Und ihr kennt uns ja, wenn wir erstmal ins Quatschen kommen, dann ist daraus ein Rundumschlag geworden über die derzeitigen und zukünftigen BI-Tools von Microsoft, so rund um Excel, Office 365, Mobil, Social. Also immerhin sind knapp 40 Minuten draus geworden, also könnt ihr euch schon drauf freuen. Da gibt es eine ganze Menge. Ich habe auch eine ganz lange Linkliste dazu erstellt und die findet ihr wie üblich in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. So, dann 2 Dinge, bevor wir jetzt in das Gespräch mit Markus einsteigen. 2 Dinge noch. Zum einen, wir haben immer noch unsere Verlosung laufen. Das heißt, ihr könnt noch eine Freikarte für den SharePoint Day am 3.12.2013 hier in Berlin gewinnen. Da ist mittlerweile auch die Agenda raus. Da könnt ihr schon mal angucken, was es dort alles gibt. Am 4.12. gibt es einen Workshop-Tag. Also, wenn ihr daran teilnehmen wollt, schickt einfach eine E-Mail an sharepointpodcast@outlook.de. Stichwort SharePoint Day. Und dann kommt dann die Lostrommel. Und das Ganze läuft ja bis Ende nächster Woche. So, dann, wenn ihr in den frühherbstlichen Abend, Nachmittags oder sonstigen Stunden etwas freie Zeit habt und die gerne mal mit interessanten SharePoint-Aktivitäten oder Vorträgen oder Veranstaltungen füllen möchtet, dann schaut in unseren Community-Kalender. Der quillt mittlerweile über voll Veranstaltungen. Es gibt also in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz viele Veranstaltungen und jeden Tag kommen noch welche hinzu. Und falls ihr am 23.09. in Aschaffenburg auf den Alzenauer Innovationstagen seid, da könnten wir uns treffen, denn da bin ich und werde eine Keynote halten. Und wie gesagt, schaut einfach mal in den Community-Kalender auf sharepointcommunity.de. Dort gibt es den Kalender. Und noch ein zweiter Tipp, schaut dort mal in die Navigationsleiste auf Angebote. Das ist nämlich eine Seite, die, wenn ihr dort als Mitglied angemeldet seid, dann seht, dort gibt es eine ganze Reihe von Vergünstigungen. Habe ich neu eingerichtet, die Seite, wenn es auf irgendwelche Veranstaltungen geht, da kann man Rabattcodes bekommen und das fülle ich nach und nach immer mit den aktuellsten Angeboten auf. So, das wäre dies und noch eins. Ich möchte schon mal einen kleinen Ausblick machen auf die 278. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Die wird nämlich fast 8,5 Jahren SharePoint-Podcast, eine kleine Revolution bringen, denn für diesen Podcast wird es zum ersten Mal auch eine Videoausgabe geben. Zwar nicht vom ganzen Podcast, oder vielleicht doch, ich muss mal gucken. Jedenfalls lasst euch überraschen, kommt dann nächste Woche, Ausgabe 278. Und ich sag mal so, da wird nicht gejammert zu diesem Podcast. So, heute wird aber auch nicht gejammert, denn heute heißt es BI und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, Markus Ratz und Power BI für Office 365. Ich erinnere mich, dass wir vor gut einem Jahr saß ich mit dir, Markus, hier zusammen, also nicht hier, an einem anderen Ort, aber wir saßen zusammen. Und ich hatte dir gesagt, lass uns mal ein Talking Insight machen über BI und Office 365. Und da sagtest du noch, oh Gott, da kann man ja gar nichts sagen, außer dass man nichts sagen kann. Aber ich glaube, es hat sich mittlerweile einiges geändert. So, erstmal nochmal herzlich willkommen, Markus Ratz. Ja. Im SharePoint Podcast zum Thema Office 365 und BI. Das ist heute unser Schwerpunktthema. Und da hätte ich gerne von dir mal ein Update. Wie gesagt, vom Jahr ungefähr hast du gesagt, da ist ja noch überhaupt nichts.
Ja, du weißt, wie gerne ich mit dir rede. Ja. Ich hätte auch gerne über dieses Thema geredet, aber die Scham hat geboten, als ich gesagt habe, nein, wir können da nicht drüber reden. Es gibt viel zu wenig.
Aber als erstes hat ja Microsoft auch seine Strategie umgestellt. Das heißt ja jetzt Cloud First. Und Office 365 ist das, wo wir hingucken, um zu sehen, was es Neues gibt.
Genau.
Was gibt's denn Neues im Thema BI?
Also jetzt geht's los, möchte ich mal sagen. Also überlegen wir, von wo kommen wir denn her? Also wir, das heißt also im Prinzip, also ich mit meiner Firma, mit der Ceteris, wir sind wie viele eben so richtige klassische BI-Spezialisten. Das heißt, wir lieben unseren SQL-Server, wir nutzen die Integration-Services, ziehen überall Datenquellen raus, speichern das im SQL-Server so als Data Warehouse oder Data Mart und um das dann schnell analysieren zu können, laden wir es in Analysis-Services-Cubes hinein und dann kann man diese Cubes ja wunderbar über Excel anbinden und kann da dann Auswertung machen, ganz herrlich. Ja? Das ist ein uraltes Geschäft, das bieten auch alle anderen Anbieter an und so und da ist Microsoft besonders schnell, preiswert und wie so oft ganz erfolgreich im Markt. Ja. So, aber da ändert sich jetzt langsam was. Zunächst einmal über das ganze Thema Self-Service. Also, da was wir an Projekten anbieten, ist natürlich etwas, was so nur der Fachmann machen kann. Das heißt, wir müssen mit irgendwelchen Endanwendern uns zusammensetzen, von denen rauskriegen, was wollt ihr denn analysieren? Und dann müssen wir uns an deren Systeme setzen, müssen rauskriegen, gibt es diese Daten überhaupt irgendwo? Dann müssen wir uns eine Struktur ausdenken, in der sie dann gespeichert und ausgewertet werden können und das Ganze dann noch alles zusammenpacken und verdrahten. Das ist dann doch immer ein ganz ordentliches Projekt, je nach Aufwand gern mal zwischen 50 und 500 Personentagen. Ja? Mhm. So, und das wird auch weiter so bleiben in weiten Bereichen, aber immer mehr heißt das eben in der Industrie, nee, das ist uns zu kompliziert, können das nicht unsere Fachanwender selber machen. Meistens sieht man ja auch, dass die Fachanwender das schon selber gemacht haben. Also die haben dann das Schweizer Messer der Neuzeit genommen, die haben halt Excel geöffnet, denn sie haben nichts anderes und haben dann verzweifelt an dieser 60.000 Zeilen-Grenze scheiternd oder jetzt 1 Million Zeilen-Grenze, haben sie Lösungen gebaut, wo sie sich alle Daten irgendwie reinziehen ins Excel und dann da das Spannende machen, das Verknüpfen machen, sauber machen, auswerten und so weiter. Alles eben im Excel. Ja. Und immer zu wenig Hauptspeicher haben lokal und immer eben aus der Kurve fliegen und das Ganze keinem Kollegen weitersenden können, weil es zu groß ist für die E-Mail und so weiter. Das war so ein bisschen, das wurde scherzhaft als Spreadmart bezeichnet. Ja. Da haben wir eigentlich immer nur drüber gelächelt. Und jetzt hat Microsoft schon seit einiger Zeit Self-Service-Tools, die aufhorchen lassen, weil sie das wirklich möglich machen, dieses Versprechen einlösen, dass der Fachanwender eine vollgültige unternehmensweite BI-Plattform bauen kann. Das war der erste Schritt.
Das erste war doch dieses Power Pivot für Excel, ne?
Richtig. Ja. Und Power Pivot kann ich ja heute schon ab Excel 2010 als kostenloses Add-in runterladen von powerpivot.com, einfach installieren und loslegen. Und das wird auch so bleiben. Und damit kann ich als Fachanwender eben diese 60.000 oder 1 Million Zeilengrenze sprengen, kann richtig komplexe Modelle bauen und kann größte Datenmengen lokal auf meinem Excel auswerten. Ja, aber eben lokal. Mhm. Und das hat Microsoft sehr clever gemacht. Die Einstiegsdroge ist kostenlos. Ne? Also das ist einfach nur zum runterladen. So, und wenn ich jetzt aber will, dass damit zusammengearbeitet wird, dass mehrere Leute das machen, dann kommt natürlich wie immer SharePoint ins Spiel. Ja? Und wenn ich dann die entsprechende Enterprise-Call habe und auch das schon ab SharePoint 2010, kann ich eben das fertige Ergebnis, das fertige Excel-Sheet ins SharePoint hochladen. Und dann ist das nicht einfach nur das Hochladen eines sicherlich großen Dokuments, das ist natürlich ganz schön fett, sondern es wird dann serverseitig umgewandelt in so ein richtiges Analysemodell. Da sind auch dann die Analysis-Services unter der Motorhaube, die wir auch sonst benutzen. Also dann werden diese Excel-Daten geladen, ich sage mal, in einen spontan erzeugten Cube. Und der kann dann von allen serverseitig abgefragt werden. Das heißt also, von einer persönlichen Lösung, Einplatzlösung, geht es dann zu einer Teamlösung und alle in meinem Team können auf diese Daten halt zugreifen. Das war oder das ist mit SharePoint 2010 hauptsächlich on-premise gewesen, ja. Und dann wurde auch damals schon in Office 365 SharePoint Online erzählt, ja, und natürlich bieten wir das in der Cloud an. Und das war eben etwas, worüber man lange nicht drüber reden, besser nicht drüber reden sollte, weil da noch viel zu wenig ging.
Und jetzt Ist das aber gekommen?
Jetzt ist das gekommen und zwar mit also einem Knall gewissermaßen. Jetzt es war zum Beispiel so, dass diese SharePoint Online-Lösung, die hatte eine Begrenzung der Dateigröße, die man da hochladen konnte, auf lachhafte 10 Megabyte. Da haben wir uns alle den Bauch gehalten, ja, haben gesagt, was soll denn das sein? Außerdem gab es die interessante Beschränkung, dass man ein fertiges Excel-Sheet mit so einem Analysemodell drin, konnte man natürlich hochladen, aber normalerweise ist ja der Gag gerade der, dass man dieses Excel-Sheet nimmt und gegen seine Datenquelle automatisch aktualisiert. Das geht im SharePoint On-Premise. Mhm. Da sagt man einfach, hier, morgen früh hol dir nochmal die neuen Daten aus dem SAP und mach uns da nochmal dieselben Berichte drauf, aktualisier die. Und das ging eben auch in der Cloud nicht, weil logischerweise war man ein bisschen gestolpert über die Probleme, wo kommen denn die Daten her? Wie komme ich aus der Cloud an die Daten ran? Ja. So, und das alles kommt jetzt mit einem Schlag, wurde im Juli auf der Worldwide Partner Conference mal verkündet. Ist auch interessant, nicht? Es ist keine technische Konferenz eigentlich, auf der es verkündet wird, sondern eine Partnerkonferenz, um nochmal allen, auch den ganzen Sales-Fuzis, sage ich mal, die auf so eine Partnerkonferenz gehen, zu zeigen, hey Leute, guckt mal, da kommt was, was für euch alles spannend ist. Und wie immer, der Gedanke ist Cloud First, also das ist eine Funktionalität, die in der Office 365 eben in der Cloud zur Verfügung gestellt werden soll. Und dann gibt es aber mehr und mehr die Dinge auch on-premise. Und da weiß ich ja selbst, da wird natürlich jeder von uns ein bisschen drauf warten, wann das so geht. Mhm. Und ganz ehrlich, da werde ich jetzt auch in der Folge darauf hinweisen, eine ganze Reihe von diesen Dingen gibt es auch schon on-premise und meistens zum kostenlosen Download. Also wir reden jetzt nicht nur von Dingen, wo man Office 365 haben muss, das ist auch noch gar nicht verfügbar, also diese Komponenten, Power BI heißen sie jetzt, das ist so der neue Name, und diese ganzen Komponenten sind aktuell noch nicht verfügbar, das kommt erst noch.
Also ich habe mir das ja auch schon ein bisschen angeguckt, der installiert sich dann im Excel irgendwie ein Power View, ein Power, genau, noch etwas, da ist überall Power plötzlich drin.
Richtig.
Wie funktioniert das
Ganze denn? Da ist Power drin und das Lustige ist, teilweise ist es Microsoft gelungen, also bei PowerPoint zum Beispiel haben sie die Marke ja schon lange, da arbeiten sie dann mit dieser Camelback Notation, also dass mitten im Wort dann ein Großbuchstabe steht, ne? Und bei Power View ging das aber nicht. Da haben sie sich den Namen schon verkauft oder dann jemand anders hatte den. Da ist jetzt ein Leerzeichen an der Stelle. Also ist alles ein bisschen schwierig. Zunächst mal, was ist das Wichtigste, die Engine darunter? Das ist nach wie vor Power Pivot. Also das bedeutet, dass ich mir so ein Modell baue. Ich kann es in Excel bauen und dann kann ich es eben hochladen, auch ins Office 365. Dort speichern und dann habe ich im Grunde mein Analysemodell serverseitig.
Hast du denn da auch sowas wie die Möglichkeit einer automatischen Aktualisierung, was du gesagt hast?
Jetzt kommt genau das Spannende. Das ist neu. Also ich speichere diese Daten in SharePoint in eine Power BI Site. Da gibt es dann wieder ein eigenes Site-Template dafür. Und dieses Site-Template erhält dann im Dokumentenbibliotheken, die genau dafür gedacht sind. Die sehen so ein bisschen ähnlich aus wie die Power Pivot Library, die es jetzt gibt. Die sind aber natürlich nicht Silverlight, weil Silverlight nimmt man ja nicht mehr so gern. Die sind jetzt HTML5 natürlich, ne? Und sehen auch noch viel cooler aus, logischerweise. Es gibt dann übrigens im Excel direkt die Möglichkeit Save as Power BI. Ne? Also das wird direkt sichtbar, dass das eine eigene Form ist, wo man dann seine Daten hinpacken kann. Und dort auf dieser Power BI-Site wird dann ein Data Management Gateway eingerichtet. Dafür gibt es leider noch nicht viele technische Details zu. So ein Data Management Gateway, mit dem die IT einrichten kann. Also ich als Business-User kann sagen, das soll so sein, aber das ist natürlich eine IT-Frage. Also die IT geht hin und richtet eine Datenquelle ein und sagt zum Beispiel, der will unsere neuesten SAP-Zahlen jeden Morgen dort veröffentlicht haben. Dann richten wir eine Verbindung ein, wir von der IT, wie der aus der Cloud zurück in die On-Premise-Installation gehen kann und sich da die Installation jeden Tag raussaugen kann. Ja, also diese Aktualisierung, automatische Aktualisierung, die ja eigentlich ein Kennzeichen echter BI-Lösung nur war, die kann jetzt auch der Self-Service-User machen und die kann er jetzt auch in der Cloud machen. Und das ist natürlich wirklich. Ist
das dann alles gesichert, verschlüsselt? Oder?
Das wird dann hoffentlich so sein. Wie gesagt, da weiß man noch viel zu wenig drüber. Das gibt es eben leider noch nicht, aber es ist definitiv klar, da ohne diese Funktionalität wird das nicht veröffentlicht werden. Also wir können vom Cloud in unsere On-Premise-Datenquellen gehen und können von daher die Aktualisierung machen lassen über Data Management Gateway.
So, das heißt, du hast dann in Office 365 in dieser Power BI-Site,
wie
das dann heißt, hast du dann sozusagen deine der Endanwender seine Datenquelle und die wird dann, oder sein Datenkubus, seine Daten.
Was man sieht, sind die Berichte. Genau. Diese Datenquelle, die ist gar nicht so sichtbar. Man macht das ganz clever. Man geht eben über die Auswertungen, ja. Packt da auch, so wie jetzt bei der Power Pivot Library, packt so Thumbnails rein. Ja, so hier, das ist dein Bericht. Wenn du den sehen willst, klick doch drauf. Ja.
Aber ich könnte mir als Power-Anwender auch einen eigenen Bericht einrichten.
Nein, natürlich. Ja, das ist der Witz. Du machst das dann meist so, dass du eben auch den als Datenquelle einfach verwendest. Du nimmst einen vorhandenen Bericht und sagst, ich nehme die Datenquelle von dem und ich arbeite darauf weiter und ich mache noch weiter damit rum und so weiter. So, und was fehlt aber, wenn man jetzt mal guckt, was so eine traditionelle BI-Lösung macht, habe ich ja vorhin geschildert, ne? Wir traditionell nehmen wir irgendwie eine SQL-Datenbank und wir laden mit ETL-Werkzeugen, laden wir Daten da rein und machen die vergleichbar, vielleicht aus mehreren Datenquellen, wir machen die sauber, machen Stammdatenmanagement und so weiter. Und das ist eine Komponente, die bei der Self-Service-BI bislang komplett gefehlt hat. Mhm. Das heißt, ich konnte die Daten nur nehmen, wenn sie im Grunde hübsch tabellarisch sind, schön sauber und wenn die im Grunde schon im Format so passen, wie ich sie gerne verwenden möchte. Jetzt wissen wir aber alle, das ist ganz oft nicht so. Ja? Und wenn man ehrlich sein will, die paar Projekte, es gibt eine ganze Menge Projekte, die schon auf Self-Service-BI beruhen, auch im Stand SharePoint 2010 und Office 2010, aber die haben fast alle noch eine SQL-Server-Datenbank darunter, damit in der die Daten dann schön sauber und ordentlich sind. Mhm. Und da muss man nicht mehr als End-User ganz viel putzen, wenn man das ins Excel holt. Da fehlt eben eine ETL-Komponente. Da fehlt eine Komponente, die die Extraktion der Daten macht, die sie transformiert, sauber macht und dann wieder lädt. Und das gibt's jetzt erstmalig auch in Power BI, also im Self-Service, und auch in der Cloud.
Mhm. Ja, also da hat diese bestimmten Namen oder?
Das hat jetzt das hatte viele Namen. Das fing mal an als Projekt Montego. Also viele kennen das noch als Projekt Montego und das war über Jahre eins der spannendsten Dinge. Also Projekt Montego ist eigentlich ein Excel-Add-in gewesen, auch zum Ausprobieren und alle dachten, das kommt, um Daten ins Excel reinzuladen. Und da haben sich viele gewundert, weil von Anfang an gesagt wurde, Leute, das kommt von den SQL Azure Labs, also das wird von den Leuten entwickelt, die quasi Cloud-Technologien bauen und das ist für die Cloud gedacht. Wir dachten, wir wollen uns verkohlen, aber das ist eben ein Excel-Add-in, mit dem du einen Ladevorgang spezifizieren kannst, auch sauber machen, transformieren und so weiter von Daten, auch ganz komplexe Sachen. Und was du da eigentlich baust, ist eine Skriptsprache. Die kannst du als, wenn du ein unbedarfter Fachanwender bist und um den geht's, der soll das benutzen, dann kannst du die einfach ausschalten, dann siehst du die gar nicht. Aber es macht Sinn, die mal einzuschalten und sich die anzugucken. Die ist nämlich ganz simpel. Das ist eine ganz simple Skriptsprache, die, also sag mal, wirklich Programmierung für Anfänger. Ja, da fängt man an zu verstehen, ach, so geht das mit den Funktionsaufrufen, ach, so funktionieren Parameter. Die Sprache ist wirklich fast menschenlesbar, ja. Was aber leider nicht so gut ausgedacht ist, ist der Name der Sprache, die heißt nämlich einfach M. Okay. Also es ist völlig unmöglich, die in der Suchmaschine seiner Wahl zu finden. Mhm. Die heißt einfach M. Da findet dann man die Chefin von James Bond, findet man dann, aber nichts über die Sprache. Und diese Sprache, ich baue einen Ladevorgang und das sind dann einige Zeilen M-Skript, die dabei rauskommen. Natürlich grafisch ganz funky dargestellt in Excel. Und dieses M-Skript wird dann faktisch in der Cloud gespeichert und bei jedem erneuten Ladevorgang wieder ausgeführt. Ja, eine ganz revolutionäre, spannende, gute Idee eigentlich.
Was brauche ich dazu?
Im Moment, wenn ich es jetzt ausprobieren will, live ausprobieren will, dann kann ich mir das runterladen. Das Ganze heißt nicht mehr Montego, es heißt auch nicht mehr, wie es zwischenzeitlich mal hieß, Data Explorer. Und übrigens, wenn man gute Ressourcen zu der Technologie sucht, sollte man nach wie vor nach dem Namen Data Explorer suchen.
Das ist immer das, wenn ich mein Excel 2010 aufmache, dass unten immer so ein Pop-up aufgeht, der Data Explorer wird geladen.
Genau, ja. Und dann hast du eben schon mal vorher dieses Add-in dir runtergeladen. Ja. Jetzt gibt es dieses Add-in auch in neu und das heißt jetzt Power Query. Power Query ist vielleicht erstmal ein bisschen komischer Name. Wenn man aber sieht, wie gut man damit auch so SQL-Abfragen zusammenbauen kann, ohne zu sehen, dass es SQL ist, ja, dann weiß man vielleicht, warum es Power Query heißt. Also man geht mal davon aus, dass der Fachanwender, wenn der jetzt zum Beispiel an eine SQL-Datenbank rangelassen wird und der will sich die Daten holen, dann ist er ja in der Regel nicht in der Lage, einen Left-Outer-Join korrekt zu machen oder so. Und diese Oberfläche von Power Query bildet das sehr elegant ab. Und es ist wirklich, also der beste in dem Sinne SQL-Generator, den ich je gesehen habe, er generiert allerdings kein SQL, sondern M, ja. Aber er kann eben diese Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen untereinander sehr, sehr gut realisieren und ganz einfach über einen Klick kann man denen folgen und kann sagen, ach, jetzt hätte ich gerne noch die Spalten aus der Tabelle dabei und der verwaltet das dann automatisch richtig. Also deswegen vielleicht Power Query. Der Fachanwender macht eine Abfrage auf den Daten, dann säubert er das, macht es nochmal vergleichbar, ändert die Typen und das alles eben in dieser simplen Skriptsprache M, die er übrigens sogar tippen könnte, wenn er hardcore drauf ist, ja, aber er hat eine grafische Oberfläche dafür, er muss das nicht, ne? Und das fertige Skript wird dann eben zusammen mit dem Excel-Sheet gespeichert, kann also dann so in die Cloud hochgeladen werden und da kann es dann zeitgesteuert wieder aufgerufen werden.
Das heißt, Excel ist mein Frontend.
Absolut.
Und ich habe nämlich auch schon so eine Demo gesehen und da waren nämlich oben im Ribbon eben drin, Power Pivot, Power View und Power Query.
Genau.
Und das sind die drei Komponenten.
Das sind die drei wesentlichsten, von denen ich jedem empfehlen würde, er sollte sich die mal angucken. Power Pivot, weil es eben, wie ich schon sagte, nach wie vor das Fundament ist. Da drin werden die großen Datenmengen komprimiert, gespeichert und schnell abgefragt. Power Query habe ich gerade erzählt, das ist das New Kid on the Block, das ist jetzt relativ neu, ehemaliger Data Explorer und der macht eben Laden und sauber machen, was vorher richtig gefehlt hat. Power View, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist einfach nur eine rattenscharfe Oberfläche drüber, wo die Sachen animiert angezeigt werden. Wow, das fliegt nur so von links nach rechts, die Balken hoch und runter. Das ist eine Oberfläche, die ausnutzt, dass man die Daten ja im Hauptspeicher hat, also auf dem SharePoint oder in der Cloud, im Hauptspeicher hat. Und damit können die wahnsinnig schnell miteinander abgefragt und kombiniert werden. Das heißt, wenn ich eine Oberfläche dahinter hänge, die zum Beispiel über HTML5 oder über Silverlight halt animiert ist, dann kann ich mir blitzschnell da schöne Animationen drauf bauen lassen. Wird exzessiv genutzt auch.
Aber das sind alles drei extra Tools, die ich mir alle drei extra nachladen muss. Ne?
Im Moment ja. Also je nachdem, was für eine Excel-Version ich habe, in Excel 2010 kriege ich ein Power Pivot und ein Power Query rein. Und ein Power View kriege ich dann erst in SharePoint 2010 rein. Oder ich habe Power 13? View in SharePoint 2010 muss ich Power View nachinstallieren, hab's dann aber auf dem SharePoint. Mhm. In SharePoint 2013 habe ich es gleich drin, aber da habe ich es auch schon im Office 2013 drin. Mhm. Ne? Und im Office 365 wird mir das dann gleich alles angeboten, ist alles schon da. Ne?
Aber das Power Query muss ich immer noch nachinstallieren.
Weil das ist noch so neu, noch nicht im Excel mit drin, das ist überhaupt noch nirgendwo mit drin. Ja? Und dann gibt es noch was man, wenn man irgendwelche Geoinformationen in den Daten drin hat. Und damit ist nicht nur Länge und Breite gemeint, sondern auch sowas wie Bezeichnung von Städten, Bezeichnung von Ländern, Postleitzahlen und so weiter. Wenn ich irgendwelche geoartigen Informationen habe, dann kann ich mit einem Klick mir darauf, über Bing Maps natürlich, wird benutzt im Hintergrund, kann ich mir eine Kartenvisualisierung machen lassen. Ja, die dann in meinem lokalen Excel angezeigt wird. Und das ist vielleicht was schick. Also das sieht wirklich atemberaubend aus. Ja. Auch das ist so ein bisschen animiert und dann hat man aber immer seine eigenen Daten on top von einer richtig schönen Karte. Also Bing Maps sind da ja ziemlich gut. Ne?
Was brauchst du jetzt dafür, um das nutzen zu können?
Eigentlich nichts. Ich brauche nur Daten.
Das ist aber jetzt in Excel schon mit drin, Excel 2013? Oder ist das jetzt von wo kommt die?
Wieder, das ist in Excel 2013 noch nicht mit drin. Auch das ist ein extra Add-in, das muss ich mir installieren.
Ja. Wie heißt das? Geoinfo?
Power Maps. Ja, alles mit Power vorne. Es hieß früher Geoflow. Geoflow und auch da findet man viele Ressourcen noch unter dem, also Suchen und Ersetzen funktioniert im Internet nicht so schnell. Also wenn man nach Geoflow sucht, findet man noch die besten Ressourcen dazu, Blog-Einträge und so weiter.
Ja, wir
und
packen die ganzen Links ja in die Shownotes.
Genau. Haben auch, oder? Aber, und das heißt dann jetzt neu Power Maps, kann auch als Add-in runtergeladen werden und da kann ich eben meine Daten, eigentlich am besten habe ich die gleich in Power Pivot, habe einige Attribute, wo ich zum Beispiel sage, das ist der Name der Stadt, das ist der Name des Landes, das ist der Postcode oder so, ja. Und dann kann ich diese Attribute sofort, zack, verknüpfen eben mit Geodaten. Das macht er ganz von alleine, da muss ich keine große Logik aufwenden. Und ich kriege sofort eine Grafik, die mir sagt, was weiß ich, wie viel Umsatz in welchem Bundesland oder sowas gibt es dann quasi automatisch frei Haus dank Bing Maps. Da brauche ich natürlich eine Internetverbindung, da wo ich mir das dann ansehe. Aber wenn ich bei Office 365 bin, brauche ich ja eine Internetverbindung. Ja, jetzt hat vielleicht nicht jeder Geodaten, aber die Visualisierung dahinter ist extrem überzeugend. Und manche Leute kaufen sich ja teure Kartensoftware, um so banale Visualisierungen schon machen zu können, das ist dann nicht mehr nötig.
Weil du sagst, manche haben ja keine Geodaten, aber wenn ich das so richtig verstanden habe mit diesen ganzen Tools, kann ich mich ja mit diesen Tools jetzt auch an Open Data Geschichten anbinden, wo ich mir dann irgendwelche Planungsdaten, die öffentlich vorhanden sind oder Lokationen also reinziehen kann und mit meinen Daten verknüpfen kann.
Absolut, ne? Das geht super einfach. Also Open Data ist eigentlich die Lieblingsdatenquelle davon. Und was sie sehr hübsch eingebaut haben, auch in der neuesten Variante von Power Query, ist das, dass ich einfach mal, wenn ich irgendwelche öffentlichen Daten suche, dann kann ich einfach in so ein Suchfenster eintippen, was ich denn gerne hätte. Und der geht los und sucht nach dem Begriff, den ich eingegeben habe, bei Wikipedia, auf dem Data Market, Microsoft Data Market und bei allen möglichen vorhandenen offenen Datenquellen, die er kennt. Ich kann auch einrichten, dass er in den Datenquellen meines Unternehmens sucht. Ist ja noch viel besser. Mhm. Ja, also dass auch das integriert ist. Und vielleicht hat mein Unternehmen schon Informationen über, weiß ich nicht, Wetterdaten oder über, keine Ahnung, Verkehrsstaus, was immer für mich interessant sein kann. Ja, dann wird auch meine unternehmenseigene Datenbank durchsucht und dann bekomme ich das angeboten und kann mir gleich mit einem Klick eine Preview davon holen. Also, oh, was gibt's denn auf Wikipedia? Klick, wupp, habe ich sofort in meinem Excel so eine kleine Tabelle, die mir anzeigt, ja, das und das wäre da auf Wikipedia und das kannst du leicht verknüpfen. Oder was gibt's auf dem Data Market? Klick, wupp, das wäre das. Und das alles zeigt mir sofort auf Mausklick, wo ich die Daten herkriegen könnte. Also es geht ja darum, dass der Fachanwender animiert wird, seine Daten mit öffentlich verfügbaren Daten zu verknüpfen und das haben sie perfekt gelöst. Mhm. Ja, das geht da sehr, sehr gut.
Ist das jetzt alles, was sich hinter diesem Stichwort Power BI für Office 365 verbirgt?
Da kommt noch eine Menge mehr. Es kommt eine Sache, die allerdings im Moment noch im Ankündigungsstatus ist, aber das wird auch ganz schön rocken, wenn es dann da ist. Wenn ich diese Power BI Site habe in Office, in SharePoint 365, wenn ich da diese Office, Power BI Site habe, dann kann ich meine Berichte, die mir besonders gut gefallen, als Mobile Favorite anklicken. Dann ist das ein mobiler Favorit und dann wird mir dieser Bericht auch auf meinem mobilen Gerät zugänglich gemacht.
Da gibt es ja auch eine App für Windows.
Aber die wird es auch für iOS geben. Also ja. Es wird definitiv auch eine iPad-App dafür geben. Ja? Was ja nicht ganz üblich ist, dass Microsoft sich auch in diese Szene einfach so reinwagt.
Aber ja, es gibt ja mittlerweile schon so einige. Ich habe es ja auf meinem iPad, sehe ich auch mal. Es gibt ja so für SkyDrive und für Office Mobile, da gibt es ja schon so einiges.
OneNote ist eine sehr gute OneNote, App. Ja, genau. Und da gibt es dann eben auch meine mobilen Berichte von Power BI. Ja?
Das heißt, du nutzt dann aber dein mobiles Gerät im Grunde nur als Viewer, um es anzuschauen, aber nicht um zu basteln, oder?
Nee, als Viewer, aber ein rattenscharfer Viewer, weil er eben über HTML5 halt funktioniert. Und das bedeutet im Falle von PowerView, wenn man also einen PowerView-Bericht hat, denn den könnte man sogar editieren. Ja, ob das dann jetzt richtig touchtauglich ist, wollen wir nochmal sehen. Da braucht man ja eine etwas andere Oberfläche für. Aber ich kann auf jeden Fall damit auch interagieren. Das ist auch eine Online-Funktionalität. Das ist immer für mich wichtig, weil wir ja bei Ceteris eine eigene iPad-App haben, die Offline-Reporting macht. Das ist was, wo man bei Microsoft gar nicht mehr dran denkt. Man geht davon aus, mein mobiles Gerät ist immer online.
Genau, das wollte ich gerade fragen, ob das dann auch offline verfügbar ist.
Also derzeit ist das nicht so dran gedacht und wir sagen natürlich, Gott sei Dank, weil wir haben so eine schöne App, die das kann.
Ich habe auch diese Windows 8 App installiert und das ist ja wirklich toll. Du hast dann diese Grafiken, klickst darauf, dann gehen die ganzen Deep Dives oder wo man hat diese Deep Links auf und man kann dann bis in die einzelnen Daten reinscrollen. Da gibt es da verschiedene. Das ist schon, also...
Ja.
Nicht schlecht.
Naja, also genau, im Web heißt es schon so nach dem Motto, oh jetzt, was ist denn das für ein klapperndes Geräusch? Das sind die Knie von IBM und Oracle. Ja. Wollen wir mal nicht zu sehr übertreiben, aber es ist natürlich schon so, was wir beide, haben uns ja auch schon vorhin drüber unterhalten, was wir merken ist, wenn man eben wirklich Windows 8 und ein entsprechendes mobiles Device, Surface RT oder Windows Phone dazu nutzt, und dann mal zu spüren bekommt, wie gut das sein kann, wenn allen Ernstes integriert über alle Oberflächen dieselben Daten verfügbar sind auf dieselbe Art und Weise. Das ist schon sehr charmant. Ja. Und die meisten mobilen Lösungen, die es heute gibt, kann ich dir aus Erfahrung sagen, haben immer damit zu kämpfen, dass du für die mobile Lösung dein gesamtes Reporting nochmal implementieren musst, damit es mobil funktioniert. Und wenn eine Plattform das besser kann, so wie hier, dann ist das schon ein enormer Fortschritt. Also diese Mobile App Helix war hier der Codename. Und die gibt es dann eben für Windows, für iOS und mit von kompletter Anbindung an Office 365, das ist eine gute Idee. Mhm. Ja. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall Bill Gates sein Lieblingsthema außer Acht lassen. Also alles, was wir bisher besprochen haben, ist eigentlich für mich, sage ich mal schon, wie die Amis immer sagen, ein Game Changer, weil es wirklich den Fachanwendern ermöglicht, in der Cloud jetzt BI-Lösungen zu bauen, wo ich behaupte mal, manchmal werden es schwer haben, da hinterherzukommen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, hey, was Friseure können, können nur Friseure. Also ich meine, wir haben natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Blick auf die Daten und können da noch ganz anders modellieren. Aber der Fachanwender hat ja in der Regel das unmittelbare Bedürfnis auszuwerten. Der muss es tun. Wenn der seine Daten nicht auswertet, dann ist er nicht erfolgreich oder sein Chef ist böse auf ihn. Ja? Er hat jetzt auch die Tools dazu, das zu tun, selber zu bauen und ganz professionell in der Cloud zu verwalten. Das ist erstmalig möglich. Okay, das ist für mich schon der Game Changer. Wenn du aber nach Microsoft USA fragst, die sagen, der eigentliche Gamechanger ist Bill Gates Lieblingsthema, nämlich Echtspracherkennung und Echtsprachabfragen. Mhm. Ja. Gibt es etwas, das nennt sich Natural Language Query, ja, also kann man sich ja vorstellen, was dahinter steht, mit dem man eben solche Systeme, also quasi das Power Pivot mit den Daten darin, in Echtsprache abfragen kann. Ja. Derzeit meist noch eingetippt, also hat man einfach ein und da tippt man dann rein, wie viele Zeig Kunden.
An, die Persil im letzten Jahr na, in der
Größe. Es ist leider nur im Moment auf Englisch verfügbar, ja, okay. Sicherlich auch eine ganze Zeit mehr, weil es muss ja die Grammatik der Sprache erkennen. Also da steht dann, how many customers do I have in North Rhine-Westphalia? Ja, und dann, der weiß aber, was sind Customers, was bedeutet die Frage, how many, was ist North Rhine-Westphalia? Mhm. Ja, das findet der raus, dann zeigt er netterweise dir nochmal an, umformuliert, was er jetzt verstanden hat, ja, und startet aber sofort, das ist immer das Coole bei diesen In-Memory-Sachen, der startet sofort die Abfrage und du siehst sofort die Ergebnisse von dem, ja. Also es ist nicht, du musst nicht lange überlegen, wie ist dann die Abfrage und dann sagst du execute, dann wartest du bange Sekunden, bis das Ergebnis kommt und stellst fest, stimmt nicht, sondern du hast sofort so ein interaktives Frage-Antwort-Spiel. Deswegen nennen die das auch Q&A. Also die Software wird auch von Microsoft oft als Q&A bezeichnet, weil du eben dies sofort die Antwort siehst und dann stellst du fest, und North Rhine-Westphalia stimmt eigentlich gar nicht. Was du im Grunde wissen wolltest, ist in the Hanover Area. Und dann kannst du gucken, ob er das versteht. Ja, und kriegst immer sofort die entsprechende Antwort. Das ist ein Thema, was Bill Gates schon seit Jahren berührt. Es gab mal im SQL-Server so eine lustige Komponente, die hieß English Query. Ja, mit Recht English Query, weil die auch nur auf Englisch richtig funktioniert hat. Ich habe mich immer gefragt, was haben die mit dem Code gemacht? Ne? Die leiten das doch nicht gegen Masse, das liegt irgendwo. Und es war ja auch schon relativ clever, wo kommt das wieder hoch? Und da kam es jetzt wieder hoch. Das heißt, dieses natürlich sprachliche Interface, das wird eben sehr stark getrieben, wird in SharePoint integriert, dann auch eingebaut werden. Und das kannst du einfach über die normale Suche dann ansprechen und das durchsucht dann.
Gibt es da schon was? Gibt es da schon Beta oder irgendwie?
Ja,
oder
ist alles noch so Idee? Das ist wirklich Research. Naja, das ist also das ganze Natural Language Query, das gibt es faktisch nur in Form einer Keynote auf der Worldwide Partner Conference von Amir Netz, also dem Mitschöpfer des Analysis Services Servers. Also für uns BI-Spezies schon der richtige Mann. Wenn der was sagt, dann hören wir hin. Und der hat es dort vorgeführt. Und wer sich bei Microsoft intern ein bisschen auskennt, der weiß, es gibt ganz strenge Regularien dafür, was auf solchen Keynotes gezeigt werden darf. Und da wird wirklich eine Tür aufgemacht, die sich dann oftmals für eine lange Zeit schließt. Mhm. Also da kriegt man einen geballten Strahl an Informationen und wieder noch was dazu geben, tut es dann vielleicht erst Monate später. Und dann wird es aber, dann geht's live, dann läuft's. Ne? Mhm. Und das wird eben sicherlich auch hier so sein. Also da gibt es noch nichts zum Download. Das muss man, kann man sich mal online ansehen und mal überlegen, was da kommen wird.
Ja, wie sieht's denn jetzt, fassen wir nochmal zusammen. Ja. Also im Moment, wenn ich jetzt Office 365 einrichte,
ja, geht da noch nichts.
Gibt noch nicht viel. Aber nee. Hast du irgendwie einen Zeitplan? Also, gibt's irgendwie so ein Roadmap schon?
Wann da bin ich jetzt, habe ich jetzt die genauen Daten nicht im Kopf, weil ganz ehrlich, die meisten Leute interessieren sich natürlich für das, was sie auch schon on-premise nutzen können. Mhm. Und da geht ja wirklich jetzt schon fast alles. Also ich kann zum Beispiel mit Excel 2013 kann mir runterladen das Power Query Add-in, renn damit losarbeiten. Und was ich da baue an Ladevorgängen in dieser Skriptsprache M, das wird natürlich später genauso verwendet werden können, wenn ich damit in Office 365 gehe. Ich kann mir Power Maps runterladen und kann meine Datenkarten visualisieren lassen. Ja, und das wird dann später auch möglich sein, genau das so in Office 365 zu veröffentlichen. Da kann ich also jetzt schon losarbeiten. Ich kann auch meine alten, vielleicht Power Pivot kann ich mir natürlich, muss ich mir nicht runterladen, wenn ich Excel 2013 habe, aber wenn ich Excel 2010 habe, muss ich es mir noch runterladen und dann kann ich damit quasi meine alten Berichte auch öffnen und kann eben diese großen Datenmengen in Memory analysieren. Ja, und Power View habe ich ja sowieso in Office 2013 schon drin. Und ganz selbstverständlich dann auch in Office 365.
Dann sind wir ja jetzt doch nicht Cloud First.
Komischerweise, ganz ehrlich, nicht. Also ich glaube auch, da sind die Entwickler einfach voll kindischer Freude, ja, wenn es um ein Excel-Add-In geht, sagen wir mal ehrlich. Ja, ja, also ein Excel-Add-In, das ist was will ich on-premise haben. Ja, und deswegen, denke ich, sind die Dinger auch so schnell da. Da sind wir wirklich nicht cloud-first, muss man sagen.
Ja, interessant.
Ja, und so viel, also es ist schon noch sehr, sehr early, was wir hier besprechen. Ne? Das ist, wie gesagt, mal auf einer Keynote gezeigt worden. Und es gibt demnächst die ersten Veranstaltungen, wo das Microsoft intern dann auch mal vorgestellt wird, auch in Deutschland mal. Und aber wie das so ist mit der Cloud, im Handumdrehen geht's live. Und dann muss man sich ganz schnell ansehen, was da neu gekommen ist. Ich glaube
auch, das ist ja das, worauf wir uns alle einstellen müssen, dass wir ja so im 90-Tage-Takt mit neuen Informationen. Ich habe ja neulich schon gesehen, dass wenn man auf seine Office 365 SharePoint-Seite, da steht ja jetzt mittlerweile schon die 16 vorne in der Versionsnummer, gar nicht mehr 15.
Ja.
Also es geht alles so unterschwellig.
Das ist richtig. Aber hier ist wirklich, das sollte man sich merken aus unserem Gespräch heute, wenn man über das ganze Thema BI zum Selbermachen nachdenkt, ja, und wenn man vielleicht der Meinung war, ach, da musste ich jetzt so viel Aufwand in SharePoint betreiben, um das zum Laufen zu kriegen. Ehrlich, war wirklich eine ganze Menge Aufwand, wo es einfacher geworden ist mit 2013. Wenn man das jetzt, dann wird ein Riesenargument nochmal für Office 365, weil das ist ja dann alles, wenn ich die entsprechende Edition habe, alles da vorinstalliert, voreingerichtet. Meine IT macht noch die Datenquellen, dass ich meine lokalen Daten aktualisieren kann. Aber ansonsten steht mir das alles zur Verfügung. Tolle Sache.
Was machen? Es gab doch früher mal so ganz spezialisierte Firmen, die alles so BI auswerten und sowas gemacht. Gibt's die überhaupt noch?
Logisch gibt's die noch. Wir sitzen hier.
Nein, ich meine nicht, also ihr seid ja als Kunde, aber es gab ja, ich weiß nicht, Crystal Reports war das nicht, aber da gab's so spezielle richtige BI-Tools von externen, die dies gemacht haben.
Ja, die sagen wir so, da hat Microsoft vielfach von den Besten gelernt, wenn man ehrlich sein soll. Also zum Beispiel diese ganzen Geo-Visualisierungen, die so super einfach funktionieren. Wenn man mich fragt, die sind abgeguckt von Tableau-Software, die das auch schon immer sehr, sehr gut konnten. Ja, überhaupt diese ganze Oberfläche, die so fix animiert, die Balken hoch und runter flutschen lässt, das haben natürlich fast alle anzubieten, aber die ersten und bekanntesten waren ClickView. Ja.
Genau, ClickView, das haben wir.
Richtig, ja. Also die haben nach wie vor, haben die durchaus Bestand, auch gerade hauptsächlich für lokale Einzelplatzlösungen dann eben auch, aber sie kriegen es dann, sie haben es aber schwerer, wenn man eben eine wirkliche Roadmap hat und Funktionalitäten bis hin in die Cloud, dann ist das was natürlich so ein Microsoft-Angebot sehr sexy macht.
Mhm. Wo seht ihr euch denn als BI-Partner? Müsst ihr euch auch ein bisschen umstellen, wenn es jetzt immer von der Oberfläche immer einfacher wird für die User? Ist dann Hauptaufgabe, die Daten zu aggregieren, die Verbindung zu schaffen, komplexere Modelle zu bauen? Oder wo ist es denn euer Schwerpunkte?
Naja, also es gibt ja so ein paar Dinge, wo der Fachanwender es immer schwer haben wird. Also zum Beispiel, wenn er kennt er vielfach die Datenstrukturen der Quellsysteme nicht. Wenn ich den zum Beispiel direkt auf mein SAP rauflasse, also man soll sich ja nicht wundern, da gibt es eine Menge Fachanwender, die sind da nicht schlecht. Also die machen selbst das, ja. Da ist dann der Chefcontroller und der kann dir jeden Spaltennamen im Traum her sagen. Also das ist nicht unmöglich, ja, aber es ist eben etwas, wo sich ein Fachanwender über etwas Hilfe eben sehr freut. Ja. Auch was immer wichtiger wird für mich, sind so Modellierungsaufgaben letztendlich. Ja. Also weil, so, wie man zum Beispiel so ein Power-Pivot-Modell richtig und effektiv aufbaut, ja, nicht jeder Designfehler kann einfach durch ist alles in Memory behoben werden. Ja, also da geht es gar nicht nur um Performance, da geht es manchmal auch um korrekte Auswertbarkeit über Zeiträume zum Beispiel, historisch korrekte Analysen. Das sind alles Dinge, bei denen man auch Designfehler machen kann und bei denen zum Beispiel auch ein Fachanwender sich sehr freut, wenn man sich mal mit ihm hinsetzt und sagt, pass mal auf, also wir haben hier schon zig Jahre Erfahrung mit BI-Modellierung, mach das doch lieber so. Und das kann man dann auch natürlich in Power-Pivot umsetzen, gar keine Frage. Ja, dann letztendlich bei der Darstellung selbst, ja. Wenn ich jetzt da auf Standardeinstellungen auch bei PowerView das Ganze stehen lasse, dann kommt irgendwas raus, was unter Umständen lustig und bunt aussieht, aber was überhaupt nicht verstanden wird in meinem Unternehmen, wo nicht jeder hat kindische Freude darüber, dass meine Grafik sich bewegt. Die meisten sagen einfach nur, da sind die Zahlen jetzt drin, ja, aber ich verstehe es nicht. Da muss man sich über Visualisierung mit den Leuten unterhalten. Da muss man sagen, ja, wie willst du es denn richtig darstellen? Oder man hat ja vielleicht, wir haben immer Tipps, Visualisierungskonzepte, mit denen man sagen kann, ja, wenn du willst, dass alle verstehen, wie hoch diese Abweichung wirklich ist, dann stell es doch so und so dar. Also da gibt es eine ganze Menge Bereiche, wo noch eine Menge zu tun ist. Man muss auch sagen, wenn ich merke, dass ein Fachanwender enorme Zeit damit verbringt, quasi seine eigene BI-Lösung zu bauen. Vielleicht mehr Zeit, als damit das zu tun, was er als Fachanwender gut kann, nämlich in seinem Fach unterwegs sein, dann wäre es vielleicht besser, ich hole mir mal kurz eine externe Unterstützung, die das dann wuppt. Und dann kann der ja später immer noch Hand anlegen und verändern und verbessern und so weiter, aber man
hilft. Ihr macht dann sicher auch Trainings, also
praktisch. Das läuft dann auch in die Richtung hinaus.
Und ihr habt ja auch eine eigene mobile Anwendung, ne?
Genau.
Die habt ihr auch entwickelt.
Ja, und da sind wir eben glücklich, die kann etwas, was eben noch so viele nicht können, die beharkt das Gebiet des Offline-Reportings, ja. Mhm. Also, dass man eben alles, was zum Beispiel auch ein Fachanwender baut, also zum Beispiel auch Excel-Sheets mit einer Pivot-Tabelle drin zum Beispiel oder eben Excel-Sheets mit PowerView drin, dass man die nehmen kann und offline mitnehmen kann und dann zum Beispiel auf seinem iPad offline betrachten kann. Das ist etwas, wo Microsoft sich nicht dafür interessiert, weil sie eben davon ausgehen, jedes Mobilgerät ist immer online. Aber wir haben eben viele Kunden, die sagen, sorry, ich fahre damit raus in meine Geschäfte, ja, ich klappere da wirklich Kunden zum Beispiel mit ab und ich will bei diesen Kunden mir die entsprechenden aktuellen Grafiken ansehen. Wenn ich jedes Mal wieder nach Hause fahren muss, wenn an dem Tag gerade kein UMTS funktioniert oder bei dem Kunden der WLAN-Router abgeraucht ist, das ist für mich ineffektiv. Ich brauche etwas, wo ich sicher sein kann, dass es auch offline eben funktioniert. Und das ist das, was wir uns da auf die Fahnen geschrieben haben.
Und diese App gibt es für iOS?
Diese App gibt es für iOS.
Das ist die auch schon für Windows 8 oder für Windows Mobile?
Ja, da reden wir gerade mit Microsoft drüber. Die würden sich das natürlich sehr wünschen. Wir haben bereits eine Alpha-Version am Laufen. Ja. Aber natürlich die Kunden, bei denen wir das bisher eingesetzt haben, man kann sich die mal ansehen, auch mit einem Demo-Video auf orangebi.de. Und die Kunden, die das eben jetzt schon haben, die haben natürlich hauptsächlich nach dem iPad gefragt. Mhm. Ja. Aber natürlich eine wunderbare Integration in Windows 8 auf dem Surface macht absolut Sinn. Und da sind wir mit Microsoft am bereden, ob wir das nicht mal fix noch portieren.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss, weil wir das vor ein paar Monaten auch schon mal nochmal diskutiert haben, Social BI. Wenn ich jetzt quasi meine ganzen Berichte habe, wir wollen ja immer mehr interaktiv werden, wir kommen Dinge wie Yammer kommen da rein, ich muss jetzt mal Yammer sagen, ich muss ja richtig sagen, Yammer kommen da rein, man diskutiert, man liked, man leitet weiter, man kommentiert. Wie sieht das aus?
Will ich mal gucken. Also es ist ganz lustig, ich habe jetzt keinen kompletten Marktüberblick, aber man muss zum Beispiel sagen, auch da gibt es ja einen Anbieter, das ist Panorama mit ihrem Tool Necto, die sich genau das auf die Fahnen geschrieben haben in der Microsoft-Plattform. Also die bieten das an auf Basis von Microsoft BI. Da hat man einen eigenen Client, der genau sehr intensiv mit sowas arbeitet. Ja, genau was du sagst, dass man da, was weiß ich, Ratings sammelt und dass man da ganz super drin suchen kann, was für Auswertungen, Berichte es schon gibt und so weiter. Tja, und wie die jetzt darüber denken, dass das natürlich auch Funktionalitäten sind, die mehr und mehr auch auf diesen Power BI Sites im Office 365 auftauchen, weiß man nicht. Die werden eben noch einen Teil Funktionalitäten haben, die bei ihnen selber besser sind. Und,
aber ich denke mir so von der, wenn wir wieder mal an die Roadmap denken, Yammer ist der Social Layer bei Microsoft und der geht in CMO, das ist schon ein CMO drin. Ja. Der wird auch in diese ganze BI mit reingehen.
Selbstverständlich.
Wie ist denn die Nachfrage dabei Kunden? Ist das, weil das noch alles so früh ist, noch nicht so, aber
also, siehst du da irgendwas? Ich sehe das noch nicht so. Was man aber sehr häufig findet, ist das praktische Problem. Es wird einem oft genannt, dass gesagt wird, Leute, wir haben, selbst wenn wir kein Self-Service machen, haben wir hier schon hunderte von Berichten. Die sind alle bei unserer IT einzeln angefordert. So. Und auch in denen finden wir uns nicht mehr zurecht. Wenn wir also ein gutes Interface hätten, wo wir einfach rauskriegen würden, was ist denn eventuell ein spannender Bericht? Und zwar nicht nur darüber, was vielleicht in den Metadaten gesagt wurde, darüber, was da drin ist. Auch das wäre schon ein Riesengewinner, Metadaten über Berichte. Aber das gibt's ja meistens auch noch nicht. Aber zum Beispiel, wer wird einfach wahnsinnig viel benutzt? Ne? Das wäre ja echt social zu sagen, nur weil dieser Bericht, also Millionen fliegen können nicht irren. Die gucken sich den jeden Morgen an, der muss irgendwie gut sein. Wenn jemand neu ins Unternehmen kommt, macht es Sinn, dass es den auch ansieht. Ja? So eine Funktionalitäten, also jeder sieht das Problem, dass die Masse der Berichte immer größer wird und es immer schwieriger wird, darin immer noch die richtigen Antworten zu finden. Und das adressiert eben Office 365 und da wird bei der Yammer-Anbindung, wir wissen noch nicht, wie es aussehen wird, aber da bin ich sicher, da kommt genau sowas dann rein. Also die Kunden sehen das Problem, dass sie jetzt direkt als Lösung Social BI sehen, glaube ich, das ist noch nicht ganz so weit.
Aber kommt.
Kommt ganz sicher. Hm.
Ja, haben wir irgendwas vergessen?
Nö. Ich glaube, das reicht für einen Einblick zur jetzigen Zeit, denn es ist ja, wie gesagt, noch sehr frisch. Also alle dranbleiben. Ja,
aber man sieht schon, man muss sich in regelmäßigen Abständen wieder darüber unterhalten, weil alles im Flusse und alles in Bewegung ist und viele neue, schöne, spannende Dinge auf uns zukommen.
Ich sag Bescheid, wenn wieder was Wichtiges passiert ist.
Jo, so, jetzt seid ihr einmal komplett informiert, hoffe ich. Die ganzen Links zu den Dingen, die Markus hier erwähnt hat, findet ihr auf sharepointpodcast.de. Denkt daran, wenn ihr ein Ticket gewinnen wollt für den SharePoint Day, E-Mail an sharepointpodcast@outlook.de, Stichwort SharePoint Day, Termine im SharePoint Community Kalender und nächste Woche dann der SharePoint Podcast 278 auch in Bild und nicht nur in Ton. Danke fürs Zuhören, danke fürs Runterladen und bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, der Mich.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.